Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz, heute rein digital. Es ist eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage der Gasversorgung mit Bundesminister Robert Habeck, digital geschaltet und Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Und ich übergebe an Robert Habeck. Robert Habeck hat das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns im fünften Kriegsmonat. Es ist noch immer Krieg in Europa und die Angriffe in der Ostukraine von Russland auf einen souveränen Staat werden mit ungemittelter Härte fortgesetzt. Bei all dem, was wir gleich diskutieren, was Deutschland, was Europa betrifft, das sollte nicht vergessen werden und darf nicht vergessen werden. Wir haben es mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa zu tun, der die Ursache auch ist für die Energiefragen, die wir jetzt in diesem Kontext diskutieren müssen. Aber Ursache all dieser Diskussionen ist der durch nichts zu rechtfertigende Angriff von Putin-Russland auf die Ukraine. Das gesagt, möchte ich eine Bemerkung, die ich heute gelesen habe, aufgreifen und zurückweisen, nämlich die Bemerkung aus dem Kreml und von Gazprom, dass Russland Garant der Energiesicherheit in Europa ist. Das ist eine Verdrehung jeder Tatsache. Denn in der Tat nutzt Russland seine große Macht, eine zu große Macht, die wir Russland gegeben haben, um Europa und Deutschland zu erpressen und erweist sich jeden Tag als unsicherer Kantonist bei der Energieversorgung in Europa. Wir registrieren auch zunehmend, dass Energie nicht nur technisch diskutiert wird, sondern die technischen Fragen politisiert werden. Die Kabalen um die Turbine aus Kanada sind dafür ein Beispiel. Man hat manchmal den Eindruck, Russland will sie gar nicht mehr zurücknehmen. Das heißt, der vorgeschobene Grund von technischen Problemen hat in Wahrheit einen politischen Hintergrund und das ist das Gegenteil von einem Garant für Energiesicherheit in Europa zu sein. Im Gegenteil, Russland erweist sich zunehmend als Unsicherheitsfaktor im Energiesystem. Dazu passt, dass wir heute jetzt 40% der Gasflüsse bei Nord Stream 2, 40% der Gasflüsse von Nord Stream 1 verzeichnen. Das ist ungefähr die Menge, die vor der Wartung durch die Pipeline kam. Aber damals wurde es ja begründet mit fehlender technischer Möglichkeit der Turbine aus Kanada. Wir wissen inzwischen, dass, ja, und wir wussten es damals auch schon, dass genug Turbinen verfügbar sind und dass das vorgeschobene Gründe sind. 40% heißt, dass wir die Vorsorge für den Winter hochhalten müssen und verstärken müssen. Wir haben uns auf die verschiedenen Szenarien gut politisch vorbereitet und sind ja in diesem Jahr auch schon erstaunlich weit sehr gut vorangekommen. Das betrifft den Bau von Kapazitäten, die wir neu ans Netz zuführen, die LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel. Das betrifft die geschaffenen Möglichkeiten, Gas einzuspeichern. Es betrifft auch die Möglichkeit, wie wir mit dem Versuch, ein großes Unternehmen, Gazprom Germania, ins Chaos zu stürzen, umgegangen sind. Und es wird auch die weiteren Angriffe auf die Energiesicherheit in Deutschland betreffen. Es erweist sich als ganz große Stärke, dass Gesellschaft, die Verbraucherinnen und die Verbraucher, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und die Wirtschaft und die Politik hier Hand in Hand arbeiten, zusammenstehen, ihre Informationen austauschen und einen großen Schulterschluss üben. Er ist die Bedingung dafür, dass wir bisher so gut und so geschlossen durch diese Zeit durchgekommen sind. Wir werden allerdings diesen Schulterschluss noch länger brauchen und dafür arbeiten, dass er weiter bestehen bleibt. Wir brauchen einen langen Atem. Der Winter, der kommt erst noch und es ist der erste Winter, auch der zweite Winter wird nach allen Szenarien, die wir rechnen, dieses Land und Europa noch vor Herausforderungen stellen. Deswegen ist es wichtig, immer wieder die politischen Instrumente neu zu justieren und nachzuschärfen. Und das tun wir heute auch als Reaktion darauf, dass nur 40% Gas durch die Pipeline kommen. Und wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass wir uns darauf wappnen müssen, dass es auch weniger werden kann, einfach weil das Einsetzen von Energie als politisches Pfand offensichtlich Teil von Putins und Russlands Strategie ist. Deswegen werden wir heute ein weiteres Energiesicherungspaket verkünden und beschließen, das verschiedene Bestandteile hat und verschiedene Ordnungen, teilweise auch Verordnungen und teilweise auch Gesetzesprozesse nach sich ziehen wird. Wir werden die Speicherstände noch einmal erhöhen. Und zwar mit folgenden Zahlen. Zum 1.9. müssen die Speicher in Zukunft bei 75% gefüllt sein. Zum 1.10. gehen wir dann von 80 auf 85 und beim 1.11. von 90 auf 95%. Vor allem der schnelle Anstieg im September soll das zügige Einspeichern, vornehmen und eine Ausspeicherung von den Ständen, die schon hoch sind, verhindern. Wir haben 23 Speicher in Deutschland, 18 von denen sind schon bei 80%, viele von den großen Speichern allerdings noch deutlich drunter. Wir sollten diese guten Speicherstände auch halten und das Gas nicht in den Markt verkaufen, wenn die Preise gerade hoch sind. Wir werden weiterhin neben der Steinkohle, die ja schon per Verordnung wieder im Betrieb aus der Reserve rausgegangen ist, ab 1.10. auch die Braunkohlereserve aktivieren, um so durch die Verstromung von Braunkohle Gas zu speichern. Wir werden drittens eine Gaseinsparverordnung aufsetzen, die dann auch das Rausnehmen des Gases aus dem Markt, wenn es erforderlich ist, verbindlich regelt. Wir werden zusammen mit dem Verkehrsministerium, und ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit mit dem Haus von Volker Wissing, eine Verordnung auf den Weg bringen, die Kohle und Öl im Schienenverkehr den Vorzug geben kann, wenn die Transporte notwendig sind. Schon jetzt sorgt die Bahn dafür, dass auf den Strecken die Güterverkehre für Energieversorgung priorisiert werden. Das Ganze wird aber zum Winter dann in der Verordnung noch einmal verbindlich geregelt. Wir werden weiterhin dafür sorgen, dass mehr Biogas in den Markt kommt und werden per Verordnung die Vorgaben der jährlichen Maximalproduktion aussetzen. Es gibt für verschiedene Anlagetypen immer noch Vorgaben, dass sie nicht über eine bestimmte Leistung hinausgehen dürfen. Das macht in dieser Zeit keinen Sinn und deswegen werden wir das aufheben und die maximale Leistungsfähigkeit erlauben. Dann gibt es ein großes Paket, das die Energieeffizienz und die Einsparmaßnahmen adressiert. Auch da gibt es verschiedene Unterpunkte. Unternehmen, die ein Energiemanagement haben, das sind Unternehmen, die mehr als 10 Gigawattstunden pro Jahr verbrauchen, die sollen verpflichtet werden, die ökonomisch sinnvollen Maßnahmen, und zwar diejenigen, die sich in 2 Jahren rechnerisch amortisieren, auch sofort umzusetzen. Das ist sozusagen die Verpflichtung, Geld zu sparen. Wenn man will, was sich in 2 Jahren rentiert, das rentiert sich natürlich erst recht in 10 Jahren. Aber manchmal bleiben solche Sachen auf der Strecke, weil man, und das betrifft gar nicht die Unternehmen, sondern ich kann auch von mir oder von meinem Haus reden, man hat den Kopf so voll, man muss so viele Sachen bereden und dann bleiben die Sachen, die man sich eigentlich vorgenommen hat, die Energieeffizienz im eigenen Gebäude zu kontrollieren, manchmal auf der Strecke. Dem arbeiten wir gegen mit einer Verordnung über das ENSIG. Wir wollen nicht öffentliche Räume, in denen man sich nicht länger aufhält, also Flure oder Eingangsfoyers, nicht heizen im Winter. Das wird im Detail dann zu klären sein, dass man die Abgrenzung, wenn die Heizsysteme gleich eingestellt sind, beispielsweise für Wach- oder Pförtnerlogen, gut mitbekommt. Also niemand soll dadurch jetzt über die Maßen frieren. Aber insgesamt sollen die Räume, die man nur durchgeht, nicht geheizt werden in den öffentlichen Gebäuden. Wir wollen eine vertragliche Verpflichtung aufheben. Und ich bitte jetzt darum, dass das richtig verstanden wird. Es ist nicht, dass teilweise diskutierte, die Mindesttemperatur soll abgesenkt werden, sondern umgekehrt. Mieterinnen und Mieter sind manchmal verpflichtet, ihre Wohnung auf eine Mindesttemperatur zu heizen, auch wenn sie gar nicht mehr in der Wohnung sind, weil sie Urlaub machen, die am Wochenende die Eltern besuchen oder weil sie die Temperatur viel zu hoch halten. Diese Mindesttemperaturheizverpflichtung, die wollen wir aussetzen über die nächsten 2 Winter hinaus. Wir wollen einen Heizungscheck verbindlich machen. Im Moment ist es so, dass die Gasheizung alle 2 Jahre gewartet werden. Dann wird auch nach Emissionen geschaut, aber sie werden nicht verpflichtend dann richtig eingestellt. Richtig eingestellt heißt, dass es eine Absenkung über die Nacht oder über das Wochenende gibt, je nachdem, wie die Menschen das haben wollen, was dazu führt, dass die Heizung dann häufig die ganze Zeit durchläuft. Das ist in diesem Fall schlecht für den Geldbeutel, aber eben auch schlecht für die Gasverbräuche. Auch der hydraulische Abgleich soll verpflichtend sein. Wärmepumpen oder Umweltpumpen, die nicht regelbar sind, also in dem Sinne uneffizient sind, müssen ausgetauscht werden, damit sie dann effizient eingesetzt und präzise geregelt werden können. Da, wo private Pools in Häusern mit Gas geheizt werden, wollen wir das über diesen Winter verbieten. Und dann gibt es neben den Verordnungen noch eine Reihe von anderen Punkten, die wir gerne anschieben wollen, die man aber nicht für alle und verpflichtend machen kann, sondern wo man ein bisschen differenzieren muss. Wir werden dafür das Bündnis für Energieeinsparung, das wir ja einberufen haben, nutzen und da mit den Sozialpartnern darüber reden, wie wir wieder die verstärkte Nutzung von Homeoffice hinbekommen können. Hat ja auch die Nebenkonnotation, dass wenn Menschen dann zu Hause ihre Wohnung heizen müssen und die Büros kalt bleiben, dann muss das irgendwie aufgenommen werden in dem Zusammenspiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also das kann man jetzt nicht einfach über alles schieben und nicht über alles Homeoffice eine flexible, gut umsetzbare Möglichkeit. Aber darüber reden, wie man durch verstärkte Nutzung von Homeoffice Energie spart, das wollen wir in diesem Bündnis. Und dazu gehört auch, dass wir Betriebsferien versuchen, im Block zu organisieren. Also dass beispielsweise zwischen Weihnachten und Neujahr Bürogebäude ganz dicht gemacht werden und dann auch nicht geheizt werden können für die Woche dann dazwischen. Aber da muss man nicht lange drüber nachdenken. Dann fallen einem gleich wieder 5 Ausnahmen ein, warum das nicht verpflichtend für alle gilt. Also Logistik, Unternehmen oder Redaktionen beispielsweise oder sicherheitsrelevante Unternehmen. Aber den Gedanken zu platzieren, da wo das geht, gehen alle nach Hause und nicht, weil 2 Leute noch da sind, werden die Büros dann über eine Woche lang komplett geheizt. Das wollen wir in diesem Bündnis tun. Mir bleibt als letztes darauf hinzuweisen, dass gestern die Europäische Kommission einen Vorschlag unterbreitet hat, damit Europa solidarisch und gemeinsam durch diesen Winter durchkommt, müssen die Gasverbräuche um 15% reduziert werden, und zwar in allen Mitgliedstaaten. Das ist noch nicht beschlossen vom Rat, und es gibt auch viele Stimmen von den Kollegen aus den anderen Ländern, die sagen, huch, wir haben doch gar nicht so viel russisches Gas, warum sollen wir das denn jetzt tun? Nun, in dem Fall will ich mich eindeutig hinter die Kommission stellen. Es ist ein guter Vorschlag, es ist ein richtiger Vorschlag. Und die Solidarität, die man untereinander walten lassen will, ist eben auch daran gebunden, dass alle ihren Beitrag leisten, Energiemengen einzusparen. Und selbst wenn man kein russisches Gas direkt bezieht, bezieht man dann doch LNG-Gas von den Weltmeeren, das sonst dann dem Markt zur Verfügung stehen würde. Insofern ist das ein richtiger Vorschlag. Deutschland hat sich auf den Weg gemacht. Wir haben, das haben Sie gesehen, eine gewisse Menge von Gas im Vergleich zum letzten Jahr schon gespart. Die Rede war damals von 13-14%. Das ist allerdings auch der milden Witterung geschuldet. Netto werden wir eine Zahl von 5-7% vielleicht haben. Das heißt, wir müssen noch weitere Anstrengungen unternehmen, dieses Ziel der EU zu erreichen und damit die Unabhängigkeit von russischer Erpressbarkeit hochzuhalten. Die Maßnahmen, die ich vorgestellt habe, sind Maßnahmen, die uns diesem Ziel näher bringen sollen. Soweit von meiner Seite.
Robert Habeck. Ich würde jetzt gleich die Fragerunde eröffnen und Klaus Müller übernimmt die Antworten, die insbesondere für die Bundesnetzagentur relevant sind. Insofern fangen wir an mit der Fragerunde. Ich weise einmal darauf hin, dass wir möglicherweise nicht die Chance haben, alle zu Wort kommen zu lassen. Wir haben 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben bis kurz vor 3 Zeit. Wir versuchen, so viele dran zu nehmen, wie es irgend möglich ist, und fangen jetzt an mit Jana Wolf, bitte.
Hallo Herr Habeck, hallo Herr Müller, ich hoffe, ich bin zu hören. Es ist ja jetzt nicht nach dem Ende der Wartungsarbeiten das schlimmstmögliche Szenario eingetreten, nämlich dass gar kein Gas mehr fließt, sondern es fließt 30-40%, das sind die Zahlen. Wieso dennoch diese umfassenden, weitgehenden, teilweise gesetzlichen Anpassungen, die Sie jetzt vornehmen? Bedeutet das, Sie rechnen nach wie vor mit dem Szenario, dass ein kompletter Gasstopp eintreten könnte? Und wenn ich darf, eine kurze zweite Frage zu den verbindlichen Gasfüllständen, die Sie jetzt angepasst haben. Bei Uniper ist es ja beispielsweise so, dass die auch schon wieder ausspeichern, um die schwierige Lage, in der sie sind, irgendwie zu handeln. Wird sowas dann jetzt nicht mehr möglich sein? Vielen Dank.
Oder soll Klaus antworten? Sonst ich.
In der Tat, Sie haben recht. Wir haben jetzt ungefähr, wenn wir den Tag, die Stundenwerte des Vormittags, des Mittags hochrechnen, eine Zielmarke von 40%. Das ist genau ungefähr das Niveau, was wir vor der Wartung hatten. Minister Habeck hat darauf hingewiesen, dass aber die Prognose schlicht extrem volatil ist. Wir wissen nicht, was die nächsten Wochen beginnt. Sie werden die Aussagen von Präsident Putin in Teheran verfolgt haben, der darauf hingewiesen hat, dass erneute Turbinenwechsel bevorstehen. All das deutet auf Unsicherheit hin. Die Bundesnetzagentur hat verschiedene Szenarien berechnet, was auch im 40%-Fall mit dem Winter und der Vermeidung einer Gasmangellage beziehungsweise auch den notwendigen Füllständen im Frühjahr, Sommer 23 mit Blick auf den nächsten Winter zu geschehen hat. Und auch in diesem Szenario müssen wir deutlich sagen, wir brauchen weitere Einsparungen, um eben eine Gasmangellage zu vermeiden. Und all das ist der Hintergrund, auf dem Sie bitte die gerade erwähnten Maßnahmen des Ministers sehen müssen. Wir müssen mehr einsparen, um gut durch die nächsten beiden Winter zu kommen.
Es gab noch eine Frage zu Uniper, zur Ausspeicherung von Uniper.
Robert Habeck, dazu noch? Das ist richtig beschrieben. Uniper hat in den letzten Tagen ausgespeichert, um finanziell ihr Unternehmen zu stabilisieren. Wir werden ja bald Uniper anders stabilisieren und dann hoffentlich endet auch die Ausspeicherung. Das ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, in dieser Phase Gas aus den Speichern rauszugeben.
Nächstes bitte Julian Olk.
Ja, Herr Habeck, die Maßnahmen, die Sie genannt haben, die Sie jetzt auf den Weg bringen wollen, gibt es da eine grobe Schätzung zum Umreißen, wie viel Verbrauchseinsparung letztendlich dadurch möglich sein wird? Und Herr Müller, vielleicht können Sie daran anschließend einmal beschreiben, inwieweit uns das bei dem Thema der Szenarien, die Sie angesprochen haben, dann auf einen Pfad bringt, bei dem wir in der Gasmangellage aus dem Weg gehen können. Und Herr Habeck, vielleicht können Sie noch mal beim Thema Braunkohle ins Detail gehen, was da genau geplant ist, welche Kapazitäten da nun reaktiviert bzw. vorgehalten werden sollen.
Robert Habeck zuerst.
Die Regelungen, die wir vorschlagen, sollen uns in die Nähe der Zielmarke der Europäischen Union bringen. Wir sind allerdings jetzt nicht so vorgegangen, dass wir einzelne Terawattstunden versucht haben zusammen zu addieren, sondern Sie erinnern die Debatte, die durch eine Anmerkung von mir in Österreich ausgelöst wurde, dass auch die privaten Haushalte ihren Beitrag leisten. Wir sind so vorgegangen, dass wir die allgemeinen Regeln uns angeschaut haben. Und es war nie so gemeint, jedenfalls von mir nie so gemeint, dass man, wie ich in irgendwelchen Zeitungsberichten lesen durfte, so eine Art Wärmepolizei einführt, also in die Häuser geht und sagt, warum ist dein Raum hier? Sondern aber bestimmte Regeln schafft, die dann zumutbar sind im privaten Haushalt, habe ich jetzt genannt, also hydraulischer Abgleich, Austausch von den nicht steuerbaren Umweltpumpen und so weiter und so fort. Und diese Logik, der sind wir gefolgt. Am Ende hängen die Einsparungen natürlich im privaten Bereich ganz wesentlich vom Mitmachen der Menschen ab. Also es ist gar kein Land, in dem ich leben möchte, wo man die Bürgerinnen und Bürger drangsaliert und kontrolliert, sondern es gibt allgemeine Regeln. Wenn der Schornsteinfeger in Zukunft kommen wird und die Gastherme anschaut, dann wird er auch automatisch verpflichtend sozusagen als weiteren Prüfpunkt sagen, ist die denn auch gut eingestellt? Das tut keinem über die Maßen weh, ganz im Gegenteil, es spart Geld, es ist sinnvoll. Und so haben wir eine Reihe von Maßnahmen für die privaten Haushalte identifizieren können, die aber den Schutz der Privatsphäre ja gewährleisten. Die Braunkohlereserve ist ja dafür vorgesehen. Ich müsste die Megawattzahl gleich nochmal parallel recherchieren. Vielleicht können wir das nebenbei kurz machen. Und die führen wir jetzt, wie im Grunde angekündigt, ab 1.10. ebenfalls ans Netz, um Gas maximal zu verdrängen.
In den eben beschriebenen Szenarien kommt es sehr, sehr stark darauf an, welche weiteren Parameter eine Rolle spielen. Zu nennen ist unter anderem die Solidarität mit unseren europäischen Nachbarn. Sie wissen vielleicht, dass die Gasspeicherstände in Österreich zum Beispiel schlechter sind. In manchen osteuropäischen Ländern richten wir uns ebenfalls darauf ein, diese zu unterstützen. Das heißt, wir müssen Gas, was Deutschland bekommt, auch weiter in andere Länder durchfließen lassen. Wenn ich das mit den Erfahrungswerten unterstelle, ist eine Zielmarke, um eine Gasmangellage zu vermeiden, insgesamt über Deutschland weg eine Einsparung um 20%. dann können wir davon ausgehen, dass wir diese Mangellage vermeiden und genug Gas haben, um auch durch den zweiten Winter zu kommen. Minister Habeck hat darauf hingewiesen, 5% dürfen wir schon strukturell erreicht haben. Wir wissen natürlich nicht, ob wir die temperaturbereinigten Erfolge so in den Spätsommer, Herbst, Winter durchschreiben können. Und darum müssen weitere Maßnahmen erfolgen, neben sicherlich den Preiseffekten, die es gibt. Und auch erneut, wenn diese Maßnahmen so greifen, diese Ziele erreichbar sind, dann gehen wir Stand heute davon aus, dass Deutschland keine Gasmangellage hat. Und ich glaube, es ist absolut notwendig und richtig, diesen Weg zu gehen.
Eine Frage aus dem schriftlichen Chat an Klaus Müller. Ist bekannt, ob über Weitaus Gas aus Russland kommt? Vielleicht kannst du das auch kurz einmal mit beantworten und danach ist Herr Delfs dran.
Die kurze Antwort ist ja. Sie kennen vielleicht die Architektur und Geografie der Gasleitungen. Wir bekommen das auf der Höhe von Lubmin rein. Und dann fließt ein relevanter Anteil nach Süden mit einem kleinen Schlenker über Tschechien. Und dann haben wir in Weitaus einen Wiedereintritt. Und den können wir seit heute Morgen auch verzeichnen.
Vielen Dank. Dann Arne Delfs, bitte.
Ja, hallo in die Runde. Herr Habeck oder Herr Müller, können Sie ganz kurz noch mal erklären, was eigentlich die Anhebung der Speicherziele jetzt effektiv bringen soll? Weil damit werden ja nicht automatisch die Speicher voller, sondern dient das jetzt nur dazu, dass man dann früher einen Notstand ausrufen könnte, wenn diese Ziele nicht erreicht werden? Und dann, Herr Habeck, ganz kurz noch, was bedeutet denn jetzt eigentlich diese Rückkehr von 40% Gaszufluss für die Uniper-Verhandlungen? Dadurch ist ja ein bisschen Druck rausgenommen worden. Juniper kann ja dann weiter doch auch günstigeres Gas kriegen. Das heißt, muss jetzt nicht schon bis Montag denn doch nicht unbedingt abgeschlossen werden, die Verhandlungen, weil da ja möglicherweise eine Herabstufung von Juniper drohte oder droht.
Also vielleicht fange ich kurz an, Klaus. Die Hochsetzung der Speicherstände verpflichtet erst einmal die Unternehmen, die die Speicher betreiben und die die Scheiben dort für sich reserviert haben, entsprechend dem Gesetz jetzt auch tätig zu werden. Also erstmal ist es eine Verpflichtung derjenigen, die da jetzt Verpflichtungsadressat sind. Sollten sie nicht in der Lage sein, tritt THE ein und kann sagen, hier Leute, use it or lose it, das sind Teile, Scheiben in Speichern, die ihr habt, die sind Geld wert. Wir können nicht mehr sehen, dass ihr die Ziele erreichen könnt. Jetzt steigen wir ein. Das ist die rechtliche Grundlage, warum THE, Trading Hub Europe, im Auftrag der Bundesregierung die Speicher von Gazprom Germania jetzt Sefe befüllt, weil einfach nicht zu sehen war, bei Speicherständen von null, wie sie das machen sollen. Und das könnte sich natürlich auch einstellen bei anderen Speichern, wenn nicht mehr vielleicht die finanzielle Kraft da ist oder der politische Wille da ist, diese Speicherstände zu erreichen. Es hat also zwei Wirkungen. Einmal die Verpflichtung derjenigen, die dabei sind, eigentlich einspeichern müssten und dann die Rechtsgrundlage zu schaffen, dass andere THE eintreten kann und diesen Use-it-or-lose-it-Mechanismus auszuspielen bzw. zu nutzen. Und das heißt dann eben auch, dass beispielsweise Juniper, wie Frau Wolf vorhin gefragt hat, nicht mehr ausspeichern darf, wenn die Verordnung da ist. Das sollten sie sowieso nicht tun. Der Juniper-Speicher ist bei 54-56%. Klar kann man auch sagen, aber bis zum 1.10.80 werden wir schon noch erreichen. Aber jetzt 75 zum 1.9. heißt eben, es muss weiter eingespeichert werden und kann nicht weiter ausgespeichert werden. Also das ist jetzt nicht wirkungslos. Was die Gespräche mit Juniper und um Juniper angeht, wissen Sie, dass ich wortkarg bleiben muss, aber nur so weit. Am Ende war es ja der Preis für die Wiederbeschaffung von Gas, der Juniper so Probleme macht. Und die Gespräche haben auch schon stattgefunden, als noch die Lieferflüsse bei 40% waren. Und wir haben das immer für möglich gehalten, dass eine gewisse Menge von Gas kommt. Nur noch einmal, insofern ist die Antwort für die Gespräche mit und um Juniper, ändert es nicht so sehr viel. Was ich noch sagen will, ist, dass ich ganz am Anfang ja schon ausgeführt habe, dass Russlands Putin ein unzuverlässiger Energielieferant geworden ist. Und das, was wir heute sehen, die 40%, können uns nicht in Sicherheit wiegen, dass es jetzt stetig so weitergeht. Sondern wir müssen jetzt mit Blick auf alles, was wir gesehen haben, Gazprom Germania, die Sanktionierung, das Vorschuben, Verschieben von technischen Gründen immer damit rechnen, dass irgendetwas gefunden wird, um den Gaszufluss, der in den Jahrzehnten davor sehr regelmäßig kam, weiter zu unterbrechen, zu reduzieren. Und insofern ist die Mutter der Porzellankiste also die Vorsicht.
Nächste Frage, Herr Schazan, bitte.
Es hat sich erledigt, danke.
Dann bitte Julia Löhr.
Ja, hallo in die Runde. Wenn es jetzt bei diesem Niveau 30-40% bleiben sollte, sind dann die jetzt erhöhten Mindestfüllstände zu erreichen mit den ganzen Sparmaßnahmen, die dann auf ungefähr 15% hinauslaufen, oder müssten wir dann noch deutlich mehr sparen? Und wann, schätzen Sie, wird in Deutschland kein Gas mehr zur Stromerzeugung genutzt?
Jedenfalls in dein Szenario reingehen und die zweite würde ich nehmen.
Also im Rahmen unseres Szenario-Betrachtung ist es so, dass wir ja das 40%, die 40% Zulieferung Nord Stream 1 unterstellt haben und dass wir unter verschiedenen weiteren Annahmen geguckt haben, wann vermeiden wir eine Gasnotlage. Und mit den notwendigen Einsparmaßnahmen, für die Robert Habeck gerade ja die Instrumente vorgestellt hat, können wir das sozusagen erreichen, wenn es keine weiteren exogenen Schocks gibt an der Stelle. Dann habe ich Ihre Frage so verstanden, ob die Speicherziele, die neuen, jetzt tatsächlich geschafft werden können. Ich will kurz darauf hinweisen, dass von den 22 Speicherbetreibern, die wir in Deutschland haben, 17 bereits über 80 und einige sogar über 90% liegen. Das heißt, das Gros der Speicherbetreiber ist von den neuen Zielen kaum oder nur ganz begrenzt betroffen. Aber im Umkehrschluss haben wir eben 5. Und einige davon hat Robert Habeck gerade schon genannt, die liegen eben deutlich drunter an der Stelle. Die müssen sich anstrengen. Jetzt kommt zum Teil auch physikalische Gegebenheiten an. Sie wissen vielleicht, wir haben in Deutschland Kavernenspeicher, da können Sie sehr, sehr schnell befüllen. Wir haben aber vor allem große Porenspeicher. Reden in Niedersachsen ist vielleicht der bekannteste. Und da ist es tatsächlich ambitioniert. Und darum ist das Wichtigste, jetzt einfach dieses zum maximal Möglichen zu befüllen. Wir gehen davon aus, dass wir die ersten beiden Ziele, also die 75% und 85%, auch physikalisch erreichen können. Der dritte Wert, der erste elfte Wert von 95%, der wird teilweise physikalisch extrem ambitioniert sein, womöglich auch nicht ganz erreichbar sein. Aber ich würde mal so sagen, je näher wir da rankommen, desto besser hilft uns das. Und das ist ja der Wesenskern an der Stelle. Man muss jetzt was tun und man darf es eben nicht in die falsche Richtung abbiegen. Keine Geisterfahrer beim Speicher befüllen.
Die Frage, wann verstromen wir gar kein Gas mehr in Deutschland, kann man ehrlicherweise so nicht beantworten. Denn erstens ist das Ziel der ganzen Unternehmung ja, dass Gaskraftwerke Gas zur Verfügung haben. Und zweitens gibt es mindestens zwei Komplexe, die dazu führen werden, dass diese Frage nie null sein wird oder die Antwort auf die Frage nie null sein wird. Das ist einmal die Kraft-Wärme-Koppelung. In verschiedenen industriellen Bereichen werden Gaskraftwerke ja so eingesetzt, dass sie vor allem Wärme produzieren, für Papierindustrie beispielsweise, aber eben auch gleich Strom. Sie werden also doppelt genutzt. Und wenn man keinen Strom produzieren würde, würde man eine Ineffizienz schaffen. Umgekehrt müsste man die Wärmeprozesse auch unterbinden und dann hat man das Szenario, das wir eigentlich vermeiden wollen, dass man bestimmte industrielle Produktionen einfach unterbindet. Also die KWK-Kraftwerke werden weiter mit Gas geführt werden, solange es irgendwie geht. Und dann gibt es neben der Frage der Energiemengen, also wie viel Terawattstunden braucht Deutschland und wo werden die produziert, im Grunde die Fragen, die wir immer im politischen Raum diskutieren, auch die Frage der Netzspannung. Und dazu bedarf es eine gewisse Kraftwerkskapazität in bestimmten Räumen. Gerade in Süddeutschland und gerade in Bayern sind es Gaskraftwerke. Und die brauchen, die müssen auch funktionieren. Die werden nicht auf Null gesetzt werden können oder jedenfalls nicht alle, weil dann einfach die Netzspannung nicht mehr, der Redispatch nicht mehr in dem Maße aufrecht gehalten werden kann, so dass wir den Gasverbrauch für Strom deutlich reduzieren können. Aber wir werden wahrscheinlich immer etwas brauchen.
Vielen Dank. Dann bitte Herr Vetter.
Ja, guten Tag. Auch nochmal zwei kurze Nachfragen. Zum einen, Sie haben gesagt, Sie möchten keine Wärmepolizei, Herr Habeck. Wie wollen Sie dann Maßnahmen im privaten Umfeld, also zum Beispiel das Nichtbeheizen von Pools oder Ähnliches, soll das dann eher eine Symbolwirkung haben, dieses Verbot, oder kann man das dann doch irgendwie kontrollieren? Und zweite Frage, Sie haben das Homeoffice angesprochen. Wie stellen Sie sich das konkret vor? Wie lässt sich damit Energie sparen? Hat das dann nicht zur Folge, dass privat mehr geheizt werden muss, und muss man dann die Bürger dann an der Stelle wieder entlasten, die dann vielleicht mehr zu Hause heizen müssen?
Also erst einmal wollte ich deutlich machen, dass man das private Haushalte einen Beitrag leisten können, ohne dass wir uns teilweise herbeigezogene mediale Debatten liefern müssen, was damit gemeint ist. Also frieren für die Industrie, das ist ja nie adressiert gewesen, sondern die Maßnahmen, ein Teil der Maßnahmen, die ich heute vorgestellt habe, sind ja so, dass sie total eingängig sind, aber sie adressieren eben die privaten Haushalte. Also es löst das ein, was ich gemeint habe vor 4 oder 5 Tagen, naja, ist ein bisschen länger her, in Wien. Und so ähnlich haben wir, oder weitergehend an anderen Stellen, haben wir in der Corona-Pandemie auch schon Vorgaben gesehen, dass man private Feste nicht mehr als mit so und so viel Menschen feiern darf. Das wurde auch ja selten kontrolliert. Jedenfalls ist mir das gar nicht bekannt, dass Leute dann, also die Polizei in die Wohnzimmer reingegangen ist und durchgezählt hat, wie viele Leute denn das sind und ob das nun Kinder und Familienangehörige sind. Und trotzdem hat es doch eine sehr große Wirkung gehabt. Die Leute haben sich daran gehalten. Was jetzt die Frage von privaten Pools angeht, also mit Gas beheizten privaten Pools, würde man das zur Anzeige bringen, wenn die Verordnung dann greift, dann wäre das in der Tat dann gegen die Verordnung und würde dann auch strafbewehrt sein in dem Sinne. Also das hat schon eine Konsequenz, aber ich denke jetzt nicht, dass die Polizei alle Poolbesitzer aufsuchen wird und guckt, ob die Pools warm sind. So ist es nicht gemeint, das ist auch kein Land, in dem nicht leben will. Aber wenn jemand sagt, guck mal, da hält sich einer nicht dran, dann wird man dem sicherlich nachgehen. Was Homeoffice angeht, das ist ja die Frage, warum wir sinnvoll mit den Leuten darüber diskutieren. Es gibt, also erstmal gibt es verschiedene Lebenslagen. Für einige ist Homeoffice eine interessante Erfahrung und Bereicherung der Flexibilität in der beruflichen Ausübung. Für andere ist es, denken Sie an die Corona, die Hölle zu Hause. Das muss man sehr genau anschauen. Das ist berufs- und altersgruppenspezifisch. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie organisiert man das in einem Unternehmen, wenn einige Homeoffice machen, aber in diesem Fall geht es ja ums Energiesparen, aber dadurch die Räume nicht runtergefahren werden, dann hat das vielleicht soziale Komponenten, aber keine energiepolitischen Komponenten. Also es müsste schon so sein, dass dann bestimmte Etats, Büros, Flure nicht mehr geheizt werden. Also Leute dann im ganzen Block Homeoffice machen. Ob das möglich ist oder nicht, das wird sich, oder gewollt ist oder nicht, das wird sich sehr stark unterscheiden. Die Energiebilanz ist dann eine positive, wenn dann tatsächlich in den Büros nicht geheizt wird und Räume genutzt werden, die sowieso geheizt werden würden. Also irgendeine Wohnung, es ist draußen kalt, man dreht vielleicht die Heizung ein bisschen runter, aber nicht so stark, denn man will es ja abends wieder warm haben, wenn man wieder reinkommt. Dann ist der Raum ja quasi geheizt und das über eine Woche, während ein Büro dann nicht geheizt werden würde, spart natürlich Energie. So dass wir diese Gespräche jetzt mit den Sozialpartnern führen werden und schauen, wo es sinnvoll ist, wo es Bereitschaft dafür gibt und vor allem, wie diese Bereitschaft dann mit einer echten Energieeinsparung kombiniert werden kann.
Dann bitte Herr Kummer.
Die Privaten.
Herr Kummer, hören Sie mich? Dann machen wir weiter mit Herrn Lochner,
ich
bitte.
Ich bin schon da. Ich dachte, da. Es wird okay, noch Teil okay. Von dem Faktor. Aber
Herr Kummer, okay.
Ja?
Ja, gut. Dann schießen Sie los.
Also, Sie haben ja viel vom Energiesparen in privaten Haushalten gesprochen, aber jetzt geht es mir spezifisch um die öffentlichen Gebäude. Die haben Sie meines Erachtens jetzt kaum erwähnt. Inwiefern haben Sie es geschafft, die anderen Ministerien zu überzeugen, im Sommer weniger zu kühlen, im Winter weniger zu heizen? Wenn ich nächste Woche in ein Museum gehe, wird das dann auf 22, 21 Grad gekühlt werden oder wird das auf 24 analysiert einerseits und andererseits? Sie haben Frau Gewessler Wien schon angesprochen. Angeblich telefonieren Sie mit der öfter. Gerade wenn es um Heidach geht, wie läuft da die Absprache mit der österreichischen Regierung? Wie können Sie sicherstellen, dass der für Bayern so wichtige Speicher dann ausreichend voll ist? Können Sie uns da vielleicht
Die öffentlichen Gebäude, da sind wir in guten Gesprächen mit den Kollegen und die verschiedenen Träger von öffentlichen Gebäuden, das ist dann ja unterschiedlich, Kommunen, Bibliotheken, also Bibliotheken, Museen für Kommunen beispielsweise oder die Regierungsgebäude in Berlin werden sicherlich ihren Beitrag leisten. Da hat sich viel auch im Selbstverständnis in den letzten Wochen bewegt. Und in Haidach ist es so, das ist ja der große Speicher in Österreich, der vor allem Bayern mitversorgt, dass die Österreicher diesen Speicher und auch Seven Fields, einen Speicher nebenan quasi, auch selber nutzen wollen. Das heißt, sie wollen ihn an das österreichische Gasnetz anschließen, was wiederum heißt, dass sie ein eigenes Interesse haben, dass die Speicher voll sind. Sie mussten dafür oder müssen dafür ein technisches Problem lösen oder ein juristisches Problem, das wir aus Deutschland gut kennen, nämlich die Ausspeicherung aus dem Speicher. Das kann der Präsident der Bundesnetzagentur nochmal rückblickend für Reden erzählen, wenn er möchte. Und analog, denke ich, galt es für Haider, dass das Gas nicht im Speicher geblieben ist. Das haben aber die Österreicher jetzt gelöst, in ein entsprechendes Gesetz geschrieben, sodass jetzt eingespeichert werden kann, sowohl von deutscher Seite über THE. Ich glaube, es sind 2/9, wenn ich das richtig im Kopf habe, von Haidach, die wir dann befüllen können. Und die Österreicher mir mehrfach zugesagt haben, dass das Geld bereitsteht, über eine Use-it-or-lose-it-Regelung die Speicher dann auch mit öffentlichem Geld aus Österreich zu befüllen. Vielleicht kann Klaus Müller noch mal einmal übernehmen.
Ja, das kann ich ganz kurz mit einer marginalen Korrektur. Sefe hat die Rechte von 2/9 am Haidach und ist jetzt auch in der Lage, das zu befüllen. Und wir sind dabei, dafür die Voraussetzungen zu schaffen. Und wie Robert Habeck gerade beschrieben hat, Haidach und Rehn haben beide das Schicksal erteilt, dass sie unter der alten Gazprom-Exportkontrolle bei den Ein- und Ausspeicherrechten lagen und wir damals sowohl bei dem deutschen Speicher in Haidach eine Weile gebraucht haben, um diese Ein- und Ausspeicherrechte, sage ich mal, zu beseitigen und zu übergehen. Vor ähnlichen Herausforderungen standen die österreichischen Kollegen, das ist aber alles soweit gelöst. Und zumindest für Reden können wir sagen, wir haben begonnen, diesen Speicher zu befüllen. Da war er unter 1% befüllt. Das erinnern Sie vielleicht. Und wir sind inzwischen bei knapp 35%. Also einen großen Schritt vorangekommen. Aber das reicht noch nicht an der Stelle. Der Speicher in Haidach ist mit 57% etwas besser befüllt. Aber wegen der zentralen Bedeutung, die Sie in Ihrer Frage richtig unterstellt haben, für Bayern, aber auch für Österreich, sind auch diese 57% noch nicht befriedigend. Seven Fields, der Speicher ist juristisch etwas anders gelagert. Dort sind wir bei knapp 40%. Also auch da gibt es noch die Notwendigkeit, dieses zu befüllen. Aber wenn uns das gelingt, in den österreichischen Speichern, in dem Wolfersberger Speicher in Bayern, in den nächsten Wochen, dann haben wir, glaube ich, einiges für die Versorgungssicherheit im Süden Deutschlands getan. Und wir sind gewillt, das zu tun.
Vielen Dank. Dann gerne Herr Lochner, bitte.
So, ja, guten Tag, Herr Minister, guten Tag, Herr Müller. Ich habe zwei Fragen. Erstens eine kurze Nachfrage zu dem, was Herr Kuhlmeier gerade gesagt hat zum Speicher Haidach. Da ist ja immer noch der Sachverhalt, dass der Speicher teilweise auch von der GSA, einer Gazprom-Tochter, gehalten wird. Und der Teil ist ja komplett leer. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, wie da der Stand der Dinge ist. Und die zweite Frage wäre, Herr Habeck, Sie haben vorhin angesprochen, dass Russland die Turbine, man hat den Eindruck, die wollen die gar nicht zurückhaben. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wo diese Turbine jetzt eigentlich ist. Dankeschön.
Ich kann noch zwei Bemerkungen davor machen. Ich war vorhin unsicher, ob ich 2 GW richtig im Kopf hatte, was die Braunkohle angeht. Das war nicht ganz richtig, es sind 1,9 GW. Also 1,9 GW Braunkohlereserve, die ans Netz gehen, Gigawatt, die ans Netz gehen zum 1.10. Und dann habe ich eben im Eifer des Gefechts, als ich nach dem Puls gefragt wurde, von einem Rechtsverstoß geredet. Das ist natürlich, von Strafbewehrt. Das ist natürlich nicht richtig, sondern es ist einfach ein Rechtsverstoß, wenn die Leute sich gegen Recht und Ordnung also gegen die Verordnung stellen. Und wo die Turbine ist, weiß ich, aber wir haben engen Kontakt mit Siemens, aber wir reden über das, was erledigt wurde. Die Turbine, das darf ich sagen, war Anfang der Woche in Deutschland und wenn sie russisches Gebiet erreicht hat und von Gazprom übergeben wurde, dann werden wir das mitteilen.
Klaus Müller.
zweiten Teil Ihrer Frage. Das ist genau das, was Robert Habeck gerade schon angeschnitten hat. Tatsächlich, wir hatten russische oder Rechte von russischen Unternehmen an dem Heidach-Speicher. Das musste man gelöst kriegen, weil das eben jegliche Einspeicherung blockiert hat an der Stelle. Das ist juristisch inzwischen von den Rechten geklärt. Und das, was ich eben schon versucht habe auszudrücken, ist, wir schaffen zurzeit die finanziellen, materiellen Voraussetzungen dafür, dass auch diese Scheibe, wie man so schön sagt, des Gasspeichers in Heidach befüllt werden kann. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass unterschiedliche Unternehmen unterschiedliche Einspeicherrechte an Speichern haben. Und insofern haben wir das Schritt für Schritt sozusagen aufbereitet. Und genau auch diesen GSA-Speicheranteil in Heidach haben wir jetzt im Blick. Und sobald die finanziellen Voraussetzungen geklärt sind, kann auch das voraussichtlich über die SEFE befüllt werden.
Dann bitte Herr Baumer. Herr Baumer?
Hallo in die Runde. Ich habe eine Frage zum Speicherreden. Der dürfte ja technisch schon gar nicht mehr die 75%-Marke erfüllen können zum 1. September. Welche Konsequenzen hätte das für die Bundesregierung? Weil hier befüllt ja schon THE.
Mit dem 95%-Ziel zu erreichen, da sind wir uns tatsächlich relativ sicher, dass wir aufgrund der hohen Speicherqualität in Reden zum 1.11. ein Problem hätten. Lassen Sie mich das mal so sagen. Vielleicht muss man da nicht auf jede zehnte Prozentpunkt an der Stelle gucken. Wenn wir ganz klar sehen, der Speicher wird mit dem physikalisch maximalen befüllt und der jeweilige Speicherrechteinhaber, der Speicherbesitzer tut alles in seiner Macht Stehende, dann kann ich mir statt heute nicht vorstellen, dass man die Use-it-or-lose-it-Strategie, Instrumente, die Robert Habeck eingangs schon erwähnt hat, zur Anwendung bringt, weil ja das Bestmögliche getan wird. Was die 75%-Quote angeht, ja, das ist anstrengend für Reden, nochmal erneut aus physikalischen Gründen. Aber auch da gilt, Reden hat in den letzten Tagen und Wochen am physikalisch Maximalen befüllt. Wir gehen fest davon aus, dass das weiter geschieht und werden das insofern sehr, sehr konstruktiv begleiten. Und das gilt natürlich auch für alle anderen. Wir wollen eben sehen, dass diese Ziele erreicht werden und dass man physikalisch das maximal Mögliche tut. Punkt.
Vielen Dank. Dann Andreas Hönig, bitte.
Grüß Sie, Herr Minister, grüß Sie, Herr Müller. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, Herr Habeck, inwiefern denken Sie oder halten Sie eine Umlage über 26 NSIG für notwendig im Zusammenhang mit dem Rettungspaket für Uniper? Und zum anderen, wann sollte es aus Ihrer Sicht ein drittes Entlastungspaket geben? Der Finanzminister ist da ja noch zurückhaltend. Danke.
Ich würde es umgekehrt formulieren. Sollte eine Umlage notwendig sein, also eine politisch indizierte Preisweitergabe, die Preise werden ja sowieso weitergegeben, aber es macht politisch eben einen großen Unterschied, ob die durch die regulären Anpassungen kommen und dann eben jahresversetzt oder ob eine Regierung sagt, ab dem und dem Datum können die Unternehmen die Preise anpassen, dann sollte das aus meiner Sicht notwendig kombiniert werden mit sozialpolitischen Entlastungen für diejenigen, die solche Preisanpassungen dann nicht oder nur unter großen Verlusten und Schmerzen tragen können. So würde ich denken, muss man das tun. Und ich weiß, dass die meisten in der Bundesregierung das genauso sehen.